Ich freue mich jetzt sehr auf Professor Dr. Andreas Zick. Er ist Sozialpsychologe, Professor für Sozialisation und Konfliktforschung sowie Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Er ist Träger des Kommunikatorpreises der Deutschen Forschungsgemeinschaft und seit vielen Jahren an unserer Seite. Und dafür, lieber Andreas, danke ich dir sehr herzlich. Professor Dr. Andreas Zick.
So, ja, ich habe gerade schon mit der Moderatorin der Podiumsdiskussion gesprochen. Ich darf noch reden, sonst hätte ich auch die Zeit geschenkt. Wir hängen ein bisschen im Programm, aber bei den Themen, die Sie jetzt gehört haben, muss das auch so sein. Ich bedanke mich sehr für die Einladung und ich gestehe jetzt, das habe ich dem Michael Radek im Vorfeld gesagt, als ich das Programm gesehen habe, habe ich gesagt, wie kann es sein, dass das Programm, was vor Monaten geplant ist, so passgenau ist, so punktgenau zu diesem Jahresbeginn, wäre ich jetzt Konspirationstheoretiker, nun gut. Jetzt muss ich auch sagen, ich rede aus der Perspektive der Konflikt- und Gewaltforschung und ich denke, irgendwann ist es auch ganz gut, wenn wir nicht mehr reden müssen, noch müssen wir reden und wir haben ja auch schon sehr viel gehört. Ich rede also über etwas Negatives. Sie können sich auch entspannen und zumindest die linke Seite kann hier nach rechts blicken auf das Brandenburger Tor zur Entspannung. Ich rede über Hass. Der Hass manifestiert sich. Wir reden nicht einfach nur über irgendeinen digitalen, virtuellen Hass, sondern Hass, über den ich rede, der im Netz ist, und das ist mein Thema für den Vortrag, er manifestiert sich in Taten und er begründet sich auf Strukturen und Gelegenheiten. Wir haben nicht noch richtig zuverlässige Daten. Ich hätte gerne mehr zuverlässige Daten, aber ganz objektiv, 2014 bis 2015, Steigerung an strafrechtlich relevanten Ermittlungsverfahren 505 auf 2300 fast. Wir haben im Jahr 2014, das alles fällt nicht vom Himmel, wir sind vor der sogenannten Flüchtlingskrise, vor Pegida, 6100 Webangebote im Bereich Rechtsextremismus. Wir haben derzeit 24.000 organisierte Rechtsextreme, von denen sind die allermeisten, auch da haben wir keine Zahlen, aber die allermeisten, die wir beobachten, im Netz aktiv. Wir haben objektive Taten, Hasstaten, fast 1400 Angriffe auf Unterkünfte. Wir haben Meinungen in der Mitte, die Hass bekunden. 2016 in unserer repräsentativen Studie 6% stimmen eindeutig zu bei der Aussage, Gewalt gegen Asylantenheime ist verständlich. 25%, und da sind nicht die teils dabei, sagen, die Wut auf die Zuwanderung ist verständlich. Der Hass kommt auch an. Wir haben eine Studie, es ist nur eine, es gibt eine ganze Reihe von Studien, eine Studie durchgeführt zu jüdischen Perspektiven, auch im Jahr 2016. Wir haben eine gute Stichprobe gezogen. In der Gesamtstichprobe waren fast 1600. In der Endstichprobe, die alle Fragen beantwortet haben, 533, das ist ganz gut. Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Antisemitismus in den folgenden Lebensbereichen erfahren? Sehr oft oder oft, 51% sagen im Internet und Social Media. Wir haben danach gefragt, was Sie erfahren haben. Das hat tatsächlich einen Grund, das ist nicht nur eine subjektive Erfahrung. 48% sagen Antisemitismus in den Medien. Fragt man nach politischen Veranstaltungen, Diskussionen sind 36% und 14% sagen an öffentlichen Orten. Hass ist in den Medien drin und wird auch so erfahren. Und wir wissen das auch, das habe ich schon im letzten Jahr berichtet, auch bei Medienschaften. Wir haben mit dem Mediendienst Integration eine Studie durchgeführt unter Medienschaffenden. Eine sehr gute Stichprobe. 800 Befragte letztendlich in zwei Journalistinnenverbänden. 42% berichten, dass sie in den letzten 12 Monaten von Angriffen betroffen waren. 26% mehrmals bis regelmäßig in den letzten 12 Monaten. Die wesentliche Frage ist, wenn wir uns mit Hasskonflikten und so weiter beschäftigen, ist, ich glaube, wir müssen das ein bisschen dezidierter tun und vielleicht ja auch in der Zukunft. Es gibt nicht den Hate Speech, das Hate Posting. Wir müssen die Frage stellen, was ist eigentlich der Hass? Worin besteht eigentlich der Hass? Und dann kommt natürlich immer die Frage, wo kommt es her und was bremst ihn? Und das mache ich jetzt in 8 Minuten. Wenn wir uns mit dem Hass beschäftigen, dann müssen wir sehen, wir haben das ja heute Morgen schon gehört. Es gibt natürlich Hate Speech und so weiter, was auch strafrechtlich verfolgt wird. Und das nimmt auch zu und das wird auch besser. Dann denken wir aber in der Regel an die Verhaltenskomponente. Dann, wenn wir manifeste Beleidigung, Hetze, Drohung, Gewalt oder Terror haben. Wir müssen aber sehen, wenn wir vom Hass von Angriffen im Netz reden, dann müssen wir auch über Einstellungen reden, in die der Hass eingebettet sind. Das heißt, wir reden von menschenfeindlichen Einstellungen, Vorurteilsmuster, in denen Hass eingebettet ist, autoritäre Einstellungen, in die der Hass eingebettet ist, nationalistische Vorstellungen, in die der Hass eingebettet ist. Und weil es ganz wesentlich ist, wir reden von bestimmten Kommunikationsstilen. Hate Speech ist nicht nur ein bestimmter Inhalt, sondern eine bestimmte Form. Das sind bestimmte Identitätskulturen, Agitation, Falschnachrichten oder das, was Fake News, wenn es dann, und das nehme ich jetzt eng, wirklich als Fake nachweisbar ist, oder auch hasserfüllte Bilder. Und wir müssen sehen, dass wenn wir über Hass reden, wir viel sorgsamer darüber reden müssen, denn der Hass, das Hate-Posting kann stark oder schwach sein. Es kann direkt, indirekt, subtil sein, individuell oder kollektiv. Das alles kam bei den Vorrednern schon vor. Spontan, strategisch, singulär, seriell oder auch artifiziell, künstlich. Auch im Bereich der KI wird mittlerweile Hate-Postings erzeugt. Das Interessante ist, wenn wir uns mit Hass beschäftigen im Netz, mit solchen Angriffen im Netz beschäftigen, sie werden gar nicht so viel starken, direkten, personenbezogenen Hass finden. Da steht gar nicht so oft, wir hassen dich. Sondern was viel öfter wir finden, wenn wir Hass-Hate-Postings analysieren, ist, Hassreden geht einher mit Täter-Opfer-Umkehr. Der Hass wird eher den Feinden vorgehalten. Daher sind massive Drohungen bei Hate-Postings auch legitim. Wenn Sie Hass-Postings raussuchen, dann finden Sie das schon. Aber wesentlich ist, dass dieser Hass folgt einer Annahme, dass man selbst zu den Opfern gehört. Und das erleben wir ja gerade aktuell an dem Fall des Angriffs auf den AfD-Politiker. Das erleben wir aber auch bei den Angriffen, bei den Kampagnen gegen die ZDF-Reporterin Nicole Diekmann. Sie hasst. Wir sind die Opfer. Und deswegen ist das, was wir dann posten, nicht Hass. Und das ist ganz wesentlich, dass wir diese Komponente beachten bei dem, was wir analysieren unter Hate-Postings. Wo kommt das Ganze her? Wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann können wir sagen, was Hass und Hate-Speech und Hate-Posting macht, ist, sie dienen der Grenzmarkierung im Netz. Wir haben das ja schon gehört. Im Netz werden Grenzen abgesteckt. Das sind Grenzmarkierungen und er markiert auch Grenzverletzungen. Und alles das, wenn wir Hate-Postings sehen, letztendlich, wenn wir fragen, warum eigentlich? Weil man Macht und Einfluss gewinnen will. Das ist schon interessant, was wir heute gehört haben für die sogenannten alternativen oder parallelen Medien. Das ist auch für die interessant, weil man will ja Einfluss gewinnen. Wenn wir mal angucken, wie entstehen solche Feindseligkeiten, die wir dann im Netz sehen, aber auch offline, da gibt es große Entsprechungen, kommen da gleich noch zu, dann sind es immer wieder die gleichen Motive, die Menschen dazu treiben, dann in die Communities einzusteigen. Das sind erstmal die Grenzmarkierungen nach außen, das Bedrohliche, haben wir heute schon gesehen. Es ist etwas, was bedroht. Und dann ist man bedrohungsauch-sensibel. Es ist die relative Deprivation, die Benachteiligung. Das ist die erste, zweite Klasse. Gibt es wunderschöne Untersuchungen. Kann man auch mit Sonnenstuhlstühlen auf dem Schiff machen. Das sind die ersten soziologischen Untersuchungen. Wer sitzt denn da? Das Außen, und deswegen gehört es hierhin nach Civis, weil Civis beschäftigt sich mit Integration und Migration. Da müssen wir drüber reden. Das Migrationsthema ist interessant als ein Grenzziehungsthema. Nach außen bedroht das, wir sind die Opfer der Migration, haben wir alles heute schon gesehen. Und dann gibt es drei Faktoren, die Hate-Postings motivieren und die gehen nach innen, auf die eigene Referenzgruppe, mit der man sich ja insgeheim identifiziert. Alle Hate-Postings basieren auf Identifikation. Das sind Bilder nationaler Identität, Rückeroberungsideologien. Wir haben bei den alternativen Medien immer wieder den Rückeroberungs- und auch im Netz mittlerweile, hol dir das Netz zurück, hol dir nicht nur das Volk, sondern das Netz zurück. Es geht um Dominanz und Vorrechte. Wer hat denn hier Vorrechte? Deswegen, Börksen, passt das ganz gut. Und es geht um einen Homogenitätsmythos. Der Clash ist vielleicht deswegen so brutal, weil man diesem Homogenitätsmythos noch folgt. Diese fünf Faktoren erzeugen eine höhere Motivation, mit Hate-Postings Grenzen zu markieren. Hass ist ganz wesentlicher Faktor für die Beschleunigung von Radikalisierung. Uns interessiert oft Hate-Speech in einem Prozess. Und natürlich ist Hass wichtig in Social-Media-Communities, weil dieser Hass radikalisiert, wenn er erstens, dazu muss man Identitäten schaffen können, Mit dem Hate-Posting selbst muss eine Identität markiert werden. Deswegen geht es um die Differenz. Zweitens, es geht beim Hate-Posting um moralische Fragen, moralische Überlegenheit. Es geht um Obligation. Wenn Sie mit einem Hate-Posting in einer Community eine moralische Obligation posten können, dann ist der effektiver. Drittens, und das haben wir gehört, es geht um die Schaffung von Affektkultur. Hate Speech ist ganz wesentlich für Affektkulturen. Gemeinschaften schaffen, eine Landschaft abstecken, einen Emotionsabgleich, das Gefühl von Normalität zu bedienen. Und es geht darum, Hate-Postings sind dann erfolgreich, wenn sie es tatsächlich schaffen, Konflikt- und Gewaltwettbewerbe in Gang zu setzen. Das Bild, was Sie dort sehen, das ist eine der Frontfrauen der identitären Bewegung. Und wenn man es... Bitte? Ach, Entschuldigung. Ich sollte auch weiterklicken. Ja? Subtile Botschaften von komm mir nicht zu nah. Drittens, nicht nur Gemeinschaft schaffen und nicht nur Radikalisierung, Beschleunigung, sondern drittens, was wir bei allen Hate-Postings sehen, ist, gesellschaftlich bestehende Vorurteile, menschenfeindliche Bilder sind ein ganz wesentliches Scharnier. Rechts sehen Sie eine Cloud in der, aus der Studie hasserfüllte Nachrichten, Botschaften gegen Journalistinnen und Journalisten. Das sind die Begriffe, die im Besonderen dann Hasskommentare gegen Journalistinnen mit besonderer Wucht erzeugen. Flüchtlinge. Und da geht es natürlich implizit um die Vorurteilsmuster, die in der Gesellschaft schon vorhanden sind. An die dockt man an, die benutzt man. Das ist das Scharnier. Das ist das Scharnier für den Extremismus, für den Populismus. Und die Zeit macht sehr schöne Studien, begleitend immer, was eigentlich wird geliked, kommentiert und so weiter in der politischen Diskussion. Das sehen Sie. Merkel, Schulz nicht so sehr, aber Merkel, Flüchtlinge, Kriminalität. Das sind die Themen, die online Kommentare erzeugen und in die dann Hate-Speech-Communities einsteigen. Und dann gibt es eine Entsprechung zwischen einer Online- und einer Offline-Welt. Und das sind Vorurteilsmuster. Der Hass wirkt, und darüber haben wir noch nicht geredet, wenn er in einen gesellschaftlichen Kontext eingebettet werden kann. Dieses Verhältnis von Online und Offline ist relativ wichtig. Es gibt eine sehr schöne Analyse von Behrensen und Weißkircher, die zeigen, Pegida kann sich dort erfolgreich etablieren, auf der Straße bleiben, sich aber auch miteinander erfolgreich vernetzen, wenn es begleitend immer wieder zu der Netzwerkaktivität offline Demonstrationen gibt. Dort, wo Demonstrationen eine Zeit lang waren und stabil sind, ist die Online-Vernetzung stärker. Und das zeigen Sie empirisch. Das heißt, es gibt hier eine eindeutige Wechselwirkung. Irgendwann möchte man auch das, was man online an Hass produziert, offline sehen. Das sehen wir auch in unserer Studie. Journalistinnen aus überregionalen Redaktionen werden häufiger von Angriffen betroffen, nämlich 48%. Sie sind auch häufiger betroffen als in regionalen Redaktionen. Das heißt, sobald Journalistinnen bei uns in der Studie zu den hasserfüllten Nachrichten offline gehen, auf Demonstrationen berichten, erkannt werden, auch medial erkannt werden außerhalb der Internetwelt, steigt die Wahrscheinlichkeit. Außenreports erhöhen signifikant das Angriffsrisiko, am häufigsten in direkten Situationen, dann wenn man direkt in einer Demo drin ist, und dann steigen auch die mehrmaligen Angriffe. Der digitale Kontext, natürlich spielt er eine Rolle. Der erleichtert Radikalisierung. Natürlich machen Netzwerkalgorithmen auch extreme Meinungen salient, inwieweit sie radikalisieren auch. Es gibt eine schöne Studie von Ray Serrato, der zeigt, dass bei Chemnitz, als Chemnitz, wenn sie während der Chemnitz-Ausschreitung, wenn sie da online gegangen sind bei YouTube und haben ein rechtsextremes Video angeklickt oder ein rechtspopulistisches Video, erschien rechts mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 99% nur noch rechtsextreme, rechtspopulistische Videos. Das heißt, in dem Algorithmus bleiben sie dann auch relativ stecken. Und der Hass blüht natürlich gesellschaftlich, wenn sich Demokratien konsolidieren. Medien, gute Medien brauchen eine gute Demokratie. Das, was ich gelesen habe über Medien, war das immer so ein Grundsatz. Wir sind aber in einer Zeit, wo wir über Dekonsolidierung von Demokratien reden. Bei uns in den Studien zeigt sich immer, je stärker das Demokratiemisstrauen, umso stärker steigen die Feindseligkeiten. Und im Moment steigt ja auch die Anzahl von denjenigen, die autoritäre Staaten durchaus als eine Möglichkeit sehen, um perfiderweise Demokratien zu stärken. So wird es behauptet. Was bremst den Hass? Relativ wenig. Das ist die Zahl der Regierungen, die rechtspopulistische Parteien beteiligen seit 1980. Wenn wir uns das angucken, und wir haben es ja gesehen, jetzt auch empirisch im Rechtspopulismus steigt das an. Möglicherweise die digitale Zivilität im digitalen demokratischen Raum. Was gehört dazu? Opferschutz, Empowerment, alles das kann man ja machen. Aufklärung, Medien, Sozialisation, nicht nur Kompetenz. Ich glaube, wir müssen ein Stück weitergehen. Medienmündigkeit, Herstellung von Recht, politische Vertrauensbildung, Analyse, Monitoring, all das müssen wir tun. Aber das ist so vorgesehen, das ist jetzt Programm. Aber ich glaube, dass Medien selbst könnten dabei Redaktionen stärken, Ausbildung verbessern. Ich sehe noch nicht so das richtig gute Material, um so dezidiert und genau analytisch Menschen kompetent zu machen, reflexiv mündig zu handeln, wenn man gleichzeitig angegriffen wird. Oder beziehungsweise auch für die Überzeugung streiten, dass kluger Journalismus Demokratie benötigt und die einfach nicht nur da ist. Vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Andreas Zick, für deinen rasanten Vortrag. Wunderbar.